Ja, liebe Freunde, liebe Gäste, die Sie heute gekommen sind zum Gottesdienst. Wie bereits erwähnt, das Thema Ostern im Herbst. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch Jesus Christus. Amen. Ostern im Herbst. Wer es glaubt, wird selig. Von Johann Wolfgang Goethe heißt es seine bekannten letzten Worte, als er 1832 in Weimar auf dem Sterbebett lag. Sie lauten: Mehr Licht. Doch inzwischen ist nachgewiesen, dass er im Frankfurter Dialekt sagte: Mehr Licht. Ich bin nicht Frankfurterin, aber vielleicht können Sie es nachvollziehen, was das bedeutet, was das heißt. Er liegt, ja, also nicht mehr Licht, sondern man liegt. Und im Sterben, in der aller Schwachheit, das waren seine Worte. Und manche Philosophen haben sich ja darüber gestritten. Was hat er denn nun gesagt? Mehr Licht? Nein, man liegt. Letzte Worte von Menschen und letzte Worte auch von Menschen aus der Bibel sind bedeutsam. Das heutige Thema der Predigt, so denke ich, ist ein sehr ernstes. Aber meist wird es tabuisiert. Das heißt, man spricht wenig darüber. Es ist ein ungewöhnliches Thema und doch, meine ich, ist es sehr wichtig. Ja, wenn es darum geht, um das Sterben und um den Tod, dann fehlen uns die Worte. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise durch Ostern im Herbst. 24 Wochen ist es jetzt her, da haben wir das Auferstehungsfest gefeiert. Unsere Namen sind im Himmel geschrieben. Mal ehrlich gesagt, wie geht es euch? Wie geht es dir? Viel lieber ist es uns doch, wenn über unsere Namen hier auf Erden, hier im Leben, im Alltag, Gutes gesprochen wird. Psalm 90 nimmt uns hinein in das Leben und in das Thema der Vergänglichkeit. Hören wir aus Psalm 90 einige Verse. Zuflucht in unserer Vergänglichkeit, ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein, unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Zeige deinen Knechten deine Werke. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. An einigen Erfahrungen aus meinem auch ganz persönlichen Leben zum Thema Tod, Beerdigungen, die Vorsorge oder auch auf den Friedhöfen möchte ich euch heute teilnehmen lassen. Einmal auch darum, weil ihr dann auch ein Stück mehr von meinen Hobbys oder von meinen Themen, die mir wichtig sind, erfahrt. Denn so gut kennen mich ja doch die meisten noch nicht. Jedenfalls die, die in den vergangenen Jahren neu dazugekommen sind hier in der Gemeinde. Und das ist schön. Der 13. September, also heute haben wir den 19., vor einigen Tagen, also letzte Woche, es war ein Montag, ist in Wetzlar ein wichtiges Datum. Seit einigen Jahren haben wir dort im Kirchenkreis die Tobias-Geschwisterschaft gegründet. Ausgehend von einem Text in Tobit 2. Also Tobit 2 finden wir in den Apokryphen, das heißt in den Spätschriften der Bibel. Martin Luther sagte dazu, sie sind sehr nützlich und weise zu lesen. Aber im biblischen Kanon sind sie ja nicht aufgenommen worden. Aber es gibt manche Übersetzungen, da sind auch die Spätschriften, also die Apokryphen, enthalten. Und so eben auch Tobit. Im Kapitel 2, da wird eine Geschichte erzählt von Menschen, je nachdem, was sie angestellt haben und die eben keine Beerdigung genießen konnten. Um diese Menschen wird in dem Text Tobit 2 gerne mal, können Sie gerne mal nachlesen, wird also in diesem Kapitel beschrieben, dass sich Brüder und Schwestern darum gekümmert haben, dass auch diese Menschen, die keiner mehr wollte in der Gesellschaft, die ausgestoßen waren, dass auch sie beerdigt werden. Ja, und darum geht es auch in der Tobias-Geschwisterschaft seit einigen Jahren. Ich bin da auch Mitglied. Wir haben uns also am letzten Montag abends in der Kirche getroffen zu einem Gedenkgottesdienst, jedes Jahr am 13. Diese Gemeinschaft kümmert sich also um Verstorbene, die keine Angehörigen haben. Das gibt es tatsächlich auch bei uns in Deutschland. Bei Bestattungen kommen Vertreter der Geschwisterschaft und begleiten die Beerdigungsfeier, sodass niemand alleine und vor allem nicht ohne Gottes Wort beerdigt werden muss. Meistens, wenn jemand verstorben ist, meldet sich das Krankenhaus oder die Stadt, wenn es also konkret wird. Jeweils am 13.09. des Jahres trifft sich die Gemeinschaft zu einem Gottesdienst. Das Thema Tod ist aus dem Leben ausgeschlossen, aus unserem Alltag ausgeklammert. Vielleicht gebt ihr mir recht, es ist auch ein Tabuthema unter uns, auch unter Christen. Ich denke manchmal auch an das Thema der Patientenverfügung, die ganze Thematik um die Vorsorge, Vollmachten, das wird doch eher ein bisschen verdrängt. Oder manche sagen, ja, das hat doch noch Zeit. Das hat noch Zeit, um all die Dinge zu regeln. Ostern im Herbst. Meine Tante zum Beispiel, ich habe mehrere Tanten, aber die, die in Frankfurt lebte, die hatte nach dem sehr frühen Tod ihres Mannes schon längst für ihre Beerdigung gesorgt. Sie hatte alles geregelt und vor einigen Jahren ist sie verstorben. Als ich noch aktiv hier im Gemeindedienst war, das sind ja jetzt doch schon einige Jahre her, da hat es mich immer bewundert und ich war also erstaunt, wie es Menschen in der Gemeinde gab, die alles geregelt hatten. Ich denke an eine Mutter, die auch im Haus 8 drüben gewohnt hat. Das war unvorstellbar. Sie wollte gerne das geregelt haben, damit die Angehörigen weniger mit all diesen Fragen zu tun haben. Darf ich an der Stelle ganz persönlich werden? Ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Aber wie sind deine Erlebnisse zu diesem Thema? Sterben, Begräbnis, Vergänglichkeit und Friedhof. Für manche sind die Erinnerungen noch ganz frisch. Ja, auch ich war im Juni in Stuttgart, das ist ja meine Heimat, zu einer Beerdigung von meiner Stiefmutter. Auf Reisen suche ich gerne Friedhöfe auf und meistens sind es jüdische Friedhöfe. Zum Beispiel der in Jerusalem. Oder ich hatte die Gelegenheit, in Rom zu sein mit einer Gruppe aus Wetzlar. Ihr wisst vielleicht, hier gibt es einen jüdischen Friedhof in Bad Nauheim. Einige schütteln den oder nicken und waren wahrscheinlich auch schon dort und haben ihn besichtigt. In Stuttgart oder als ich einen Freund, der auch theologisch arbeitet, besuchen konnte in England, konnten wir Friedhöfe besichtigen. Das ist unglaublich eindrücklich, die Kultur auch anderer Nationen kennenzulernen. Ihr seht hier das Bild, das ist in Prag aufgenommen, auf dem jüdischen Friedhof in Prag. Ihr seht, auf den Grabsteinen sind hebräische Buchstaben. Gerne denke ich an eine Fahrt zurück mit der christlich-jüdischen Gesellschaft Wetzlar-Gießen nach Worms. Der jahrhundertealte Friedhof, jüdische Friedhof und die Synagoge waren unser Ziel. Und vielleicht habt ihr es auch mitbekommen in den Medien, die sogenannten Schum-Städten, Speyer, Mainz und Worms, sind unlängst zum UNESCO-Welterbe erkoren worden. Das zeigt aus meiner Sicht diese hohe Bedeutung dieser Städte, dieser jüdischen Kultur. Wir erleben ja in diesen Tagen und in diesem Jahr besonders 1700 Jahre Feierlichkeiten des Judentums in Deutschland. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auch an diese Thematik gewöhnen, denn manchmal tut es uns gut, als Christen nochmal zurückzuschauen, denn im Judentum liegen unsere Wurzeln. Wir Christen, das Christentum hat seine Wurzeln im Judentum. Manchmal haben wir das gar nicht im Blick. Das ist jedenfalls so meine Wahrnehmung. Meine Tante ist also auf dem Frankfurter Friedhof, auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt beerdigt. Und es sind nur einige Meter entfernt, da kann man einer der großen jüdischen Friedhöfe gleich daneben besichtigen. Und wenn man ein bisschen Zeit hat, findet man da erstaunlicherweise bekannte Namen auf den Grabsteinen. Das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erwähnen, aber vielleicht macht es doch ein wenig Freude oder Lust, sich dahinter zu klemmen. Ihr spürt, dass ich bei diesem Thema leicht ins Schwärmen komme. Aber es ist eine gesunde Begeisterung, denke ich. Und immer, wenn wir auf Friedhöfen sind, begegnen wir Gott. Immer ist Gott da. Er ist der Ewige. Und das wollen uns auch Begehungen auf dem Friedhof nahebringen. Das ist ein Grabstein von Franz Kafka, auch auf dem jüdischen Friedhof in Prag. Nicht ganz so schnell mit den Bildern? Das geht automatisch. Gut, also ihr habt nachsehen, wenn das mit der PowerPoint nicht so läuft, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Aber es untermalt noch einmal ein wenig das, was wir sagen. Und optisch, wenn wir Bilder sehen, da sind mehrere Sinne angesprochen und da kann man sich Dinge auch besser behalten. Das ist ein ganz tolles Vorrecht hier in der Gemeinde. Ja, ein ganz unvergessliches Erlebnis war eine Israel-Studienreise vor wenigen Jahren. Es gab auch da einen freien Tag und an dem freien Tag suchte ich mit dem Bus von Bethlehem, da war unser Hotel für 2 Tage, Jerusalem auf über den Checkpoint. Und ich hatte von Freunden erfahren, dass es dort einen christlich-jüdischen Friedhof gibt, einen christlich-englischen Friedhof, Entschuldigung, christlich-englisch. Also in normalen Studienführern findet ihr da gar keinen Vermerk zu diesem Friedhof, also in den offiziellen Reiseführern. Da wird über die Existenz dieses Friedhofs nichts erwähnt, das ist eigentlich schade. Manche kennen vielleicht noch Ulrich Schäffbuch oder seinen Bruder, den Rolf Schäffbuch. Von Ulrich Schäffbuch gibt es also einen Reiseführer zu Israel und da wird in wenigen Zeilen über diesen Friedhof geschrieben. Und jetzt wird es spannend, liebe Geschwister. Also in Jerusalem angekommen, ganz in der Nähe der Domitio-Kirche. Ich denke mal, hier sind einige Geschwister, die auch schon in Israel waren. Also Domitio, das ist auf dem Berg Zion. Die Domitio-Kirche ist eine katholische Kirche, wo ja von Deutschland aus sehr gute Kontakte bestehen und immer wieder auch Studenten dort gerne ein Auslandsjahr nehmen, um eben die Sprache zu erlernen, das Hebräische oder eben auch die Kultur. Also ich bin da angekommen Und es war trotzdem noch knifflig. Ich musste nämlich erstmal in einer amerikanischen Bibelschule, die da ganz in der Nähe ist, einen Schlüssel besorgen. Das wusste ich von einer Freundin, die das auch erfahren hatte, aus dem Reiseführer wahrscheinlich. Und dann kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nun stand ich also davor, vor diesem christlich-englischen Friedhof. Erstmal ein altes, großes, aus Eisen geschmiedenes Tor, der Torbogen, der steht drauf. Selig sind, die in dem Herrn sterben. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen da etwas in Erinnerung kommt. Ich weiß nicht, ob hier Klassikfreunde sind. Jedenfalls von Johannes Brahms gibt es ja dieses besondere Requiem, das deutsche Requiem. Und in einigen, es gibt insgesamt 7 Titel und der erste Titel beginnt schon gleich mit der Musik, Selig sind, die in dem Herrn sterben. Vielleicht habt ihr es auch sogar schon mal in der Dankeskirche gehört. Wir haben es jedenfalls genau zu der Zeit, wo ich dann in Israel war, die Wochen davor und danach in der Kantorei geübt. Also ihr könnt euch vorstellen, das war beeindruckend, dann dieses Wort auf diesem, in Jerusalem dann zu lesen, selig sind die Toten, was wir gerade gesungen haben, was wir üben. Der Text hat sich dann so verinnerlicht. Aber das Interessante war, auf dem Friedhof dann Menschen zu begegnen, auf den Grabsteinen zu lesen, die mit unserer Krishona-Geschichte zu tun haben. Also, es waren Gräber dort zu finden von Kaiserswerther Diakonissen, die im Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1870, 80 so, der dortige Pfarrer hat Diakonissen ausgesandt nach Jerusalem, um dort eine Schule zu leiten oder auch zu unterrichten. Wir haben es vorher in der Lesung gehört am Eingang, die Schule heißt Talita Kumi. Aus diesem Text heraus haben sie diese Schule genannt. Die gibt es bis heute noch. Vielleicht hat sie auch schon der eine oder andere besichtigen können. Und dann, wenn man so weiterläuft, also ich denke mal von der Erinnerung her, ist dieser Friedhof nicht viel größer als ein Fußballfeld. Und doch hat er eine erstaunliche Geschichte. Wenn man weiterläuft, findet man zum Beispiel das Grab, den Grabstein von Konrad Schick, auch ein ehemaliger Krishona-Bruder, der dann nach Jerusalem ausgereist ist und von ihm heißt es, er war Architekt. Das sogenannte Modell, Jerusalemer Modell von dem Tempel, das hat Konrad Schick entworfen. Ich war beeindruckt von diesen Zusammenhängen zwischen dem Friedhof und der Pilgermission St. Krishona, also den Brüdern, die von dort ausgereist sind, in alle Welt. Schön. Ja, fassen wir es kurz. Auch Ludwig Schneller finden wir dort auf dem Grabstein, der Gründer des Waisenhauses in Syrien. Manche haben vielleicht die aktuellen Nachrichten von Ludwig Schneller, die gibt es ja bis heute. Sehr beeindruckend zu sehen, wie das seither in die Geschichte reicht. Und zuletzt von dem Bischof Gobert, bestimmt auch schon gehört, jedenfalls die, die schon länger mit der Stadtmission oder mit Krishona verbunden sind, Samuel Gobert. Er ist der Vater der späteren Krishona-Mutter, der Dora Rappert. Und zwar, sie war ja auch Liederdichterin und Samuel Gobert war einige Jahre Bischof in Jerusalem. Also nicht zuletzt diese grandiose Erfahrung, als ich den Torbogen entdeckte, darauf in deutscher Schrift steht, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Wenn jemand Interesse hat, ich habe eine CD mitgebracht von dem deutschen Requiem von Brahms, die ich gerne zur Verfügung stelle. Denn ich habe noch eine zweite und hatte gestern die Gelegenheit, in Wetzlar, in unserem Flohmarkt, eine ganz fast neue Schallplatte zu kaufen von Brahms, genau mit diesem Thema, das deutsche Requiem von Brahms. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie das damals auf mich wirkte. Ich habe dann später, wie ich wieder zurückkam nach Bethlehem, unserem Reiseleiter natürlich davon erzählt. Das ist ein Pfarrer von der EKHN, der fast jedes Jahr in Israel ist, der in Israel studiert hat, über 6 Jahre dort war und dem das Anliegen natürlich auch ganz wichtig ist. Sind wir schon weitergegangen, auch von den Bildern, das ist aber weiter nicht schlimm. Ihr habt sicher schon das Bild gesehen von den Katakomben in Rom. Das sind ja Grabstätten der ersten Christen im ersten Jahrhundert nach Christus. Und wer schon mal dort gewesen ist, man kann die Schriftzeichen sehen, das Geheimnis, das Geheimzeichen der ersten Christen, nämlich der Fisch. Daher kommt das, dass manche einen Fisch auf ihrem Auto haben, einen Fischaufkleber oder auf ihren Bibeln oder wo auch immer, am Büchertisch gibt es vielleicht sogar Aufkleber. Ichthys, das ist das Geheimzeichen der ersten Christen. Und diese griechischen Buchstaben setzen sich zusammen aus Jesus Christus, Gottes Sohn, der Retter. Das heißt Ichthys, nur um nochmal zu hören und zu wissen, falls wir mal danach gefragt werden. Ja, ihr Lieben, was ist denn jetzt das Besondere auf jüdischen Friedhöfen? Und warum erzähle ich das so ausführlich? Das sind Gräber, die für immer stehen bleiben. Nicht so wie bei uns in der deutschen Friedhofskultur, dass vielleicht nach 20, 40 Jahren die Gräber umgebettet werden oder die Zeit abläuft. Nein, im Judentum ist das, da bleiben die Grabmale. Und es ist interessant, man hat sich vielleicht schon gefragt, warum liegen da so viele Steine auf den Gräbern? Das bedeutet, jemand von den Angehörigen oder ein Besucher war da und hat einen Stein abgelegt. Ostern im Herbst. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das ist das Lied, was wir am Anfang gesungen haben. Was für ein Trost. Auf Jesus, auf Gott trauen wir. Das Kreuz und die Auferstehung, die gehören zusammen. Also das Leiden und die Auferstehung, der Sieg über den Tod. Im täglichen Alltag der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Hospiz, ich weiß gar nicht, ob es hier in Bad Nauheim auch eins gibt, jedenfalls bei uns ganz in der Nähe, wo ich wohne, konnte ich jetzt in den vergangenen Jahren, seit es eingeführt wurde, bis zum heutigen Tag, ganz in der Nähe, wo ich wohne, miterleben. Und wir waren auch schon zu Besuch dort von Menschen, die im Hospiz sind, Gäste. Und im Hospiz ist ja, oder auch im Krankenhaus, auf manchen Stationen die sogenannte Palliativmedizin nicht wegzudenken. Das heißt, wenn Menschen schwerst erkrankt sind, dann gibt es Hilfen, schmerzlindernd einzuwirken. Ich hatte im vergangenen Jahr, im Frühjahr, einen Menschen aus der Gemeinde, einen 84-jährigen Mann, alleinstehend, der war schon Witwer, wo ich gefragt wurde, ihn im Sterben zu begleiten. Er wollte noch 85 werden und 3 Tage zuvor ist er dann unter Gottes Wort friedlich eingeschlafen. Einige Tage später, es war ja die Hochform der Corona-Zeit, könnt ihr euch denken, da habe ich ihn auch beerdigt bei uns auf dem alten Friedhof in Wetzlar. Es war eine Urnenbeisetzung, eine Trauerfeier mit wenigen Menschen, denn unter Corona-Bedingungen war leider nicht mehr möglich. Wie gehen wir als Christen, als Gemeinde mit diesem Thema um? Ja, das sind wichtige Fragen und ethische Fragen, die das Leben und das Sterben regeln. Aber wir können es eigentlich nicht ausklammern. Vor einigen Jahren, vielleicht erinnert ihr euch, da hat der damalige Vorstand der EKD-Präses, Nikolaus Schneider, mit seiner Frau, die ja schwer an Krebs auch erkrankte, darüber sich Gedanken gemacht, ob sie in die Schweiz fahren und bei Exit oder bei Dignitas den Freitod wählen. Auch das ist unter Christen ein Thema. Und ich denke, wir haben Bilder im Kopf, als vor gut 5 Jahren in Berlin, nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt, ich meine, es waren 16 Menschen, damals verstorben sind, umgekommen sind. Ich konnte es einmal sehen bei einer Fortbildung bei der Berliner Bibelwoche vor der Gedächtniskirche. Wir sehen hier innerhalb der Gedächtniskirche diesen wunderbaren, segnenden Christus, der uns Trost zusprechen möchte. Jedenfalls an den Stufen sind die Namen der Verstorbenen eingraviert. Es waren auch Menschen aus Israel Opfer geworden. Und letzte Woche in der Predigt haben wir es kurz erwähnt, als genau am vergangenen Wochenende ja in den USA 20 Jahre Gedenken war, durch die Einschläge der Flugzeuge in New York, aber auch in Shanksville. Ich habe auf Twitter mal nachgeschaut, bei Joe Biden und auch seiner Vizepräsidentin Kamala Harris. Das sind beeindruckende und bewegende Bilder, als diese Menschen gedenken. Zum Beispiel auch der Flug 93, als der in Shanksville eingeschlagen ist. Es sind auch da viele, viele Menschen umgekommen. Ostern im Herbst. Jesus lebt. Glaubst du das? Ja, wer es glaubt, wird selig. Das ist der biblische Zuspruch und es soll keine billige Vertröstung sein. Gott sagt, ich bin bei dir. Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Mehr Zuwendung können wir eigentlich nicht erfahren. Nachzulesen in Jesaja. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir Christen trotz allen Leides Zuversicht und Trost. Die ersten Christen erlebten trotz des Märtyriums, Verfolgung, erlebten sie die Kraft aus dem Wort Gottes. Es ist schwierig, das nachzuvollziehen, aber es heißt in Philipper, freut euch alle Wege. Warum sollen wir uns freuen im Leiden? Weil, und das ist im Grunde der Zielpunkt des Evangeliums, weil der Herr wiederkommt. Christus kommt. Und die Auferweckung des Jünglings vor den Stadttüren zu Nein, da erfahren wir aus der Geschichte nicht nur den theologischen Aspekt und die Auferweckung durch Jesus, sondern eben auch einen sozialen Aspekt. Mit der Auferweckung des Mädchens hat Jesus letztlich auch die Mutter gerettet, nämlich vor der Armut. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, in den Briefen heißt es, das Leid währt nur eine kleine Zeit. Und in der Offenbarung heißt es ganz konkret, das Leid betrifft nur 10 Tage. Als mir das mal so aufgegangen ist, es hat mich selbst getröstet. Das heißt, Leidenszeit oder Prüfungen in unserem Leben, die an uns herankommen, sind immer begrenzt. Und das gibt doch eigentlich Hoffnung. Das ist ermutigend. Und ich meine, es ist auch hilfreich zu wissen, wenn wir das Wort Gottes genau lesen, dann kommt uns das entgegen. Der demografische Wandel in unserem Land belegt doch, dass wir Menschen immer älter werden. Psalm 90 sagt, wenn es hochkommt, sind es 70 Jahre. 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Ja, im Durchschnitt. Aber auch ihr wisst ja, inzwischen sind es im Durchschnitt eher zwischen 90 und mehr Jahren. Wie viele Hundertjährige gibt es bereits in Deutschland? Und darum verändert sich natürlich auch die Friedhofskultur. Grabstätten gibt es bereits auch für das ungeborene Leben. Heute sind es wesentlich mehr Urnenbeisetzungen. Das kann man sehen an den großen Urnenwänden auf den Friedhöfen. Jesus spricht, ich lebe und du sollst auch leben. Johannes 11, Vers 25. Das leere Grab Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen in Jerusalem. Und möglicherweise habt ihr schon an die Auferstehungs- und Auferweckungsgeschichten an anderen Stellen in der Bibel gedacht. Ich erinnere nur an Henoch im Alten Testament, besonders auch die Geschichte aus dem 2. Könige. Der Prophet Elias hat da ein Kind auch erweckt, einer Witwe. Und eine Geschichte, die man vielleicht gerne überliest aus der Apostelgeschichte, Tychikus. Ja, der bei der langen Predigt des Paulus eingeschlafen und plötzlich runtergestürzt ist, 2 oder 3 Stockwerke, ja, verstorben ist, aber Paulus hat ihn wieder auferweckt. Es heißt von 2 Mönchen, die sich unterhalten, stell dir vor, stell dir deine Beerdigung vor und vor allem den Himmel. In ihrer Unterhaltung heißt es, und das Fazit lautet in der Geschichte, es wird so ganz anders sein und vorläufig, völlig anders, als sie sich das vorgestellt haben. Vorläufig und anders. Schaut doch mal in eure Tageszeitung, wie viele Traueranzeigen noch mit einem Bibelwort oder einem christlichen Liedvers versehen sind. Auffällig ist, es werden immer weniger. Ich könnte mir vorstellen, dass wir am Ende des Kirchenjahres, also November, Anfang Dezember, das Thema noch einmal vertiefen werden. Denn das ist die Zeit, wo man sich vom Kirchenjahr her noch mal mit den Fragen des endlichen Lebens auch unterhält oder der Wiederkunft Jesu. Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. So heißt es im Römer 8. Weder der Tod noch das Leben, die Engel noch irgendwelche Mächte, Gewalten noch Zukünftiges. Und diese Gewissheit, die wünsche ich uns. Da heißt es im Text, durch die Liebe Gottes in Christus Jesus. Nichts kann uns scheiden von dieser Liebe. Ja, die Pandemie lehrt uns Demut vor dem Nichtverfügbaren. Das sage ich deshalb, weil mir letzte Woche eine Frau erzählte, dass ihr Mann verstorben ist. Er war 65 Jahre alt. Sie haben 4 erwachsene Kinder inzwischen. Durch Corona und den Lockdown hatten wir kaum Kontakt und ich war doch sehr betroffen, als sie mir das erzählte. Aber ich konnte ihr doch nachträglich Trost zusprechen. Der Tod, ja, er verändert alles. Aber vergessen wir es nicht. Wir sind Gast auf dieser Erde und wir suchen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige Stadt, die Herrlichkeit. Hiob bekennt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und darum, Gott geht mit uns. Halte durch. Auch in der Verzweiflung, im Leiden, in der Trauer ist Christus mit uns auf dem Weg. Wir sind nicht allein. Wir feiern miteinander und essen miteinander und trinken in Erinnerung an das erste Mahl von Jesus. Nachher. Das stärkt uns. Und darum erhebe ich, Herr, deinen Namen, weil Jesus Christus der Sieger ist. Ostern im Herbst. Bei aller Vergänglichkeit des Lebens stehen die Ostergeschichten mitten in unserem Leben. Erinnern wir uns daran. Und zum heutigen Sonntag gehört auch die Bach-Kantate. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Es ist nicht umsonst, dass der heutige Sonntag auch diesen Wochenspruch hat. Daher dieses Thema, das ich ableite. Christus hat dem Tode die Macht genommen. Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Und im Text heißt es, Jesus fragt die Schwestern, aber ganz konkret die Maria, glaubst du das? Ich bin die Auferstehung, sagt Jesus. Glaubst du das? Dann wirst du die Herrlichkeit Jesu die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaubst du das ganz persönlich? Die todbegrenzende Macht Jesu festgehalten im Wochenspruch. Unser Leben hier und jetzt, das wird dadurch verändert. Und wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern, können wir uns rückbesinnen auf das, was der Herr Jesus für uns persönlich getan hat, am Kreuz auf Golgatha. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Wer zu Jesus gehört, der hat Teil an seiner Lebensmacht, am Leben. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Amen.